Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Im Studio begrüßt sie Maike Albart und bei uns geht es heute um verschiedene Arten von Liebe, fatale und weniger fatale. Wir sind ein Unheil füreinander, das schrieb Max Frisch schon im Sommer 1958 an Ingeborg Bachmann. Er ahnte gleich, dass die beiden einander nicht gut tun würden. Morgen erscheint der lang erwartete Briefwechsel dieses glamourösen Schriftstellerpaares. Eine unverfängliche Art von Liebe bringt der Sprachwissenschaftler Roland Kählbrand dem Deutschen entgegen. Er erzählt uns, welche Eigenschaften unserer Sprache so liebenswert sind. Aber zuerst machen wir einen Sprung auf einen anderen Kontinent, nämlich nach Afrika. Dort ist der neue Roman des Nobelpreisträgers Abdulrazak Gurnah angesiedelt, in der Kolonie Deutsch-Ostafrika vor gut 100 Jahren. Und das Verhältnis zur Sprache der Besatzer war zwiespältig. Seine Figuren werden von den Ausläufern des Ersten Weltkrieges erfasst. Nachleben heißt der Roman. Samuel Harmen hat ihn gelesen.
Als Abdulrazak Gurnah 2021 mit dem Literaturnobelpreis ausgezeichnet wurde, war seine Lektorin vor allem eins: erleichtert. Endlich bekäme er die verdiente Aufmerksamkeit. Seit so vielen Jahren, sagte sie, erzählt er schöne und kraftvolle Geschichten über die Stürme von Politik, Handel, Liebe und Krieg, die die Menschen über Kontinente hinwegfegen. Nachleben ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Auch in diesem Buch setzt der 1948 auf Sansibar geborene Autor, wie bereits in vier seiner vorherigen Romane, die ostafrikanische Region ins Zentrum. In einem weitläufigen Arrangement, das vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Zeit des Nationalsozialismus reicht, fokussiert er vier Figuren, die sich vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg in den Ränkespielen der europäischen Kolonialmächte verfangen. Zu diesen Mächten gehörte in der Region auch das Deutsche Kaiserreich. Deutsch-Ostafrika, so hieß das sogenannte Schutzgebiet, das 1885 ausgerufen wurde und in dem von Beginn an Aufstände brutal niedergeschlagen wurden.
Die siegreichen Deutschen schnitten dem Hehe-Führer Ukwawa den Kopf ab und schickten ihn als Trophäe nach Deutschland. Fortan galten die Askari der Schutztruppe, die inzwischen durch Rekruten aus den bezwungenen Völkern verstärkt wurde, als erfahrene Zerstörungsmacht.
Zu den erwähnten Askari der Schutztruppe gehört auch Ilias. Er ist als Junge aus seinem Geburtsdorf an der heute tansanischen Küste aufgebrochen und lässt dabei seine Schwester Afia zurück. Diese wird sklavengleich von einer fremden Familie gehalten und kann sich in die Obhut des Kaufmanns Khalifa retten. Später, als junger Erwachsener, nach einer Erziehung in einer Missionarsschule, schließt Ilias sich der Schutztruppe freiwillig an.
Oft war vom drohenden Krieg und den Grausamkeiten der Schutztruppe die Rede, über die alle mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung sprachen. »Diese Askari sind Tiere«, hörte Afia die Leute sagen. Sie fragte Khalifa, ob es sich um dieselben Askari handle, denen ihr Bruder Ilias sich angeschlossen habe. »Nun ja, sie sind alle gleich und doch verschieden«, erklärte Khalifa.
»Was haben wir nicht alles gedacht«, sagt eine Frau aus dem Dorf, als Ilias später unangekündigt zurückkehrt. Denn in seinem Dorf waren sie davon ausgegangen, dass er verschleppt oder umgebracht worden sei. Die schlimmstmöglichen Ahnungen sind in diesem Landstrich zur Normalität geworden, seine Menschen geprägt und geschunden von der, Zitat, »großen Maschinerie von Eroberung und Imperialismus«. Denn was haben sich wiederum die deutschen Kolonialisten damals nicht alles gedacht, dass sie als Wohltäter das Licht der Zivilisation brächten, dass sie die rechtmäßigen Herrscher seien. Gurnahs Held Ilias wird dann tatsächlich lange von der Bildfläche verschwinden, nicht aus erzählerischer Unachtsamkeit, sondern weil die Grausamkeit des Ersten Weltkrieges auch in seiner Heimatregion Einzug hält und Lebensläufe im Nu verdunkelt. Und Gurnah wendet sich danach Hamza zu, der komplexesten Figur des Romans, und begleitet sie über viele Jahre hinweg. Hamza ist ein Einheimischer, der einem deutschen Oberleutnant als persönlicher Assistent zugewiesen wird. Es entwickelt sich eine ambivalente Beziehung, geprägt von Rassismus, maskiert als erzieherische Fürsorge, zugleich befeuert von einer unterschwelligen Zuneigung beider zueinander.
Manchmal legte der Offizier ihn herein und ließ ihn selbst ironische Sätze aufsagen, bevor er ihn lachend aufklärte. Für den Offizier war das Ganze ein Spiel und er freute sich über Hamzas schnelle Auffassungsgabe. »Bald wirst du Schiller lesen«, sagte er mit einem spöttischen Blitzen in den Augen.
Zweierlei ist an diesem Roman bemerkenswert. Erstens fällt Gurnas Sprache ins Auge. Sie mag mitunter teilnahmslos wirken, als würde hier jemand einen langen Abriss liefern, eher an historischer Präzision interessiert als an ästhetischer Ausgestaltung. Erst allmählich wird klar, dass der Stil ein rhetorisches Mittel ist, um das Abstumpfen, Verschweigen, Schönreden und Achselzucken nachzubilden. Allesamt Verfahren, mit denen damals wie heute der kolonialistische Exzess heruntergedimmt wird. Zweitens geht einem beim Lesen auf, wie sehr Nachleben in eine eklatante Lücke vorstößt. Das Grauen, das die deutsche Kolonialmacht über die ostafrikanische Region brachte, ist literarisch kaum erforscht und nimmt in der öffentlichen Diskussion immer noch wenig Platz ein. Im englischen Original heißt der Roman Afterlives. Die Pluralform, die im Deutschen abhanden kommt, kündigt vor diesem Hintergrund bereits im Titel das Vorhaben an. Es geht Abdulrazak Gurnah nicht nur darum, von der Vergangenheit zerstörter Lebensläufe zu berichten. Es ist ihm in seinem neuesten Roman auch erneut ein Anliegen, von der kolonialen Ideologie zu erzählen und dabei ihren vielfältigen Auswirkungen nachzuspüren, die bis in die Gegenwart, bis ins heutige Deutschland reichen.
Samuel Harman über Abdulrazak Gurnah, Nachleben, aus dem Englischen übersetzt von Eva Bonnet, erschien bei Penguin, 384 Seiten für 26 Euro. Sie tat manchmal hilflos und überfordert, war aber die berühmteste Lyrikerin ihrer Generation. Er gab sich jovial, mit Pfeife, enormen Erfolgen und riesigen Auflagen. Max Frisch und Ingeborg Bachmann. Die Korrespondenz dieses Liebespaares war lange gesperrt und umso mehr schossen die Spekulationen ins Kraut. Max Frisch schien schuld zu sein an Ingeborg Bachmanns Zusammenbruch Anfang der 60er Jahre und ihren dramatischen Krankheitsschüben bis zu ihrem frühen Tod 1973. Vielleicht geben die Briefe mehr Aufschluss, die morgen unter dem Titel »Wir haben es nicht gut gemacht« herauskommen. Helmut Böttiger sagt uns, was es damit auf sich hat.
Die Nacht vom 3. auf den 4. Juli 1958 in Paris muss für Ingeborg Bachmann und Max Frisch eine rauschhafte gewesen sein. Doch kaum zwei Tage danach schreibt der arrivierte Romanautor und Dramatiker an die 15 Jahre jüngere Lyrikerin noch in Paris:
Was ist los? Ich warte und bange. Kein Zeichen. Du willst, dass wir verschwunden sind füreinander.
Im Grunde sind damit schon die Zeichen gesetzt, denn so geht es immer weiter, 4 Jahre lang. Regelmäßig ist dabei von Trennung die Rede. Sie steht schon nach der ersten Wiederbegegnung in Zürich im Raum. Als die beiden beschließen, zusammenzuleben, schwingt immer der Grundton mit, den Frisch ahnungsvoll gleich zu Beginn anschlägt.
Wir wären ein Unheil füreinander. Aber auch so ist kein Heil.
Ab März 1959 wohnt Bachmann mit Frisch in einem Haus mit Seeblick bei Zürich. Ende April aber fährt sie an den Comer See, weil sie glaubt, dort besser arbeiten zu können. Im Mai wird bei Frisch eine schwere Hepatitis diagnostiziert. Bachmann reist dann, auch auf seinen Wunsch hin, nach Rom. Und sie tut das in Begleitung von Hans Magnus Enzensberger, mit dem sie bald auch Sex hat. Wie gravierend diese Liaison war, erfährt man erst jetzt. In der 2018 erschienenen Korrespondenz Bachmanns mit Enzensberger fehlen etliche Briefe, weil dieser sie auf Wunsch Bachmanns vernichtete. Im Krankenhaustagebuch von Max Frisch spielt die Beziehung Bachmanns zu Enzensberger jedoch offenkundig eine große Rolle. Es handelt sich um jenes berühmte Tagebuch Frischs, das Bachmann im Frühjahr 1963 nach der Trennung von Frisch findet und vernichtet. Die Dimension des Verhältnisses zu Enzensberger ist ein bisher völlig unbekannter Faktor in der Biografie Bachmanns. Ihr auch nach diesem ausgiebigen Briefwechsel mit Frisch schwer fassbares Profil hat viel damit zu tun, dass er ein Leben zu führen versuchte, das für eine Frau in ihrer Zeit nicht vorgesehen war. Im Juli 1959 schreibt sie an Frisch:
Max, es ist so schwer zu erklären, aber ich habe nur ganz selten das Gefühl der Gleichberechtigung zwischen uns. Ich stehe von Anfang an etwas unter dir oder hinter dir. Du hast es bestimmt nicht gewollt, aber es bringt dich dazu, mit mir zu reden wie manchmal zu einer Schülerin, bald liebevoll, bald tadelnd. Ich bin aber, wenn ich nicht bei dir bin, auch erwachsen, einem Mann gewachsen und lasse mir, wie die Brecht-Mädchen sagen würden, nichts gefallen.
Frisch ist nicht nur als Mann auf Bachmann eifersüchtig, sondern auch als Schriftsteller. Er empfindet sich selbst im Vergleich zu Bachmann und Celan als durchschnittlich. Die beiden Lyriker dagegen seien Auserlesene. Im März 1962 gibt es wieder eine Konstellation, wie sie für Bachmann typisch ist, die man aber nicht pathologisieren sollte, wie das in letzter Zeit manchmal geschieht. Sie verliebt sich in den Germanisten Paolo Chiarini und will sich von Frisch trennen. Letztlich kommt es nicht dazu, weil Chiarini doch bei seiner Ehefrau bleibt. Danach überstürzen sich die Ereignisse. Im Sommer 1962 wird Bachmann eröffnet, sie müsse sich ihre Gebärmutter entfernen lassen. Gleichzeitig ist ihre Tablettensucht nicht mehr zu leugnen, sie lässt sich deshalb im Krankenhaus behandeln. Und Anfang Oktober erfährt sie von der Affäre zwischen Max Frisch und der um 28 Jahre jüngeren Marianne Oellers, die sie aber erstmal nicht so richtig ernst nimmt. Die Krankenhausaufenthalte Bachmanns zwischen Dezember 1962 und Februar 1963 bilden das Zentrum späterer Bachmann-Legenden. Zugrunde liegt, das scheint jetzt klar zu sein, weder ein Selbstmordversuch Bachmanns noch eine Abtreibung. Das sind nachträgliche literarische Imaginationen Bachmanns. Was bei ihr, die sich seit langem als unabhängige Schriftstellerin durchgeschlagen hat, im Alter von 35 Jahren aufgebrochen ist, geht über die eklatant misslungene Liebesbeziehung zu Max Frisch weit hinaus und verweist auf etwas Existenzielles. Immerhin war Frisch aber ein Mann, der einen festeren Halt versprach als ihre vorangegangenen, eher utopisch angelegten Liebesversuche, vor allem mit Paul Celan. Frisch war, wie es Elfriede Jelinek später ausdrückte, unheilbar gesund. Genau darin lag das Problem. Bachmann wurde sich ihrer Aporien bewusst. Frischs konkrete Person war vielleicht gar nicht so entscheidend für das Trauma, das die Trennung bei Bachmann auslöste. Es ist erschreckend, ihren psychischen Zusammenbruch des Jahres 1963 zu verfolgen. Max Frisch wird für sie dabei zu einer Metapher, die etwas Grundsätzliches meint. Seine Briefe zeigen, dass er beileibe nicht der Popanz war, zu dem ihn ein Teil der Bachmann-Forschung gemacht hat. Er fühlte sich überfordert. Bachmanns Begriff von Liebe war für ihn einfach zu viel.
Du bist so seltsam und ich möchte alle Steine aus dir herausoperieren, damit du lebendig wirst. Ich glaube wirklich, du hast irgendwann einen riesigen Stein verschluckt. Du schickst mich so oft weg oder du nimmst meine Zärtlichkeiten nicht an, aber ich will, dass du sie annimmst oder es geschieht ein Unglück eines Tages.
Dieser Briefwechsel setzt einem durchaus zu. Aber man weiß jetzt viel besser, wie es zu Frischs Roman »Mein Name sei Gantenbein« kam und die Hintergründe von Bachmanns spätem, ästhetisch eindrucksvollen Todesartenprojekt werden zum ersten Mal voll ausgeleuchtet.
Helmut Böttiger über den Briefwechsel von Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Wir haben es nicht gut gemacht. Bei Surkamp und Pieper erschien 1038 Seiten, 40 Euro. Und jetzt kommen wir zu einer weitaus weniger verfänglichen Liebe. Heimweh, Wehmut und Wertstoffhof, das sind deutsche Wörter, von denen ein gebildeter Erwachsener etwa 50.000 kennt und dauernd kommen neue hinzu. Der Sprachwissenschaftler Roland Kählbrand ist so angetan von unserer Sprache, dass er eine herrlich unterhaltsame Huldigung verfasst hat. Deutsch, eine Liebeserklärung lautet der Titel. Ich habe mit Roland Kählbrand gesprochen und ihn zuerst gefragt, ob ihm gestern oder heute ein neues Wort untergekommen sei, das ihm besonders gefällt.
Ja, zum Beispiel das Verb Waldbaden. Es ist abgeleitet von der deutschen Romantik, von dem schönen Wort Waldeinsamkeit von Ludwig Tieck. Und Waldbaden ist eine Art, sich zu sammeln, zur inneren Einkehr zu finden durch Waldspaziergänge, Aufenthalte in der Natur. Das ist ähnlich gebildet wie Fremdschämen. Also wir haben diese Möglichkeit, jede Art von Wort zusammenzubauen zu einem neuen Begriff. Aber wir verstehen den neuen Begriff sofort, weil wir die Bestandteile des Begriffs kennen. Und das ist das Geniale am Deutschen, an der Wortbildung. Das ist auch der Grund für unseren riesigen Wortschatz mit 5 Millionen Wörtern.
Sie erklären in Ihrem Buch auch, dass Deutsch aus vielerlei Gründen eine erstaunliche Sprache sei. Welches sind denn noch die Vorzüge neben der Möglichkeit, neue Wortbildungen dauernd zu bewerkstelligen?
Das Deutsche ist beispielsweise eine beziehungsfördernde Sprache. Das denkt man gar nicht, denn im Deutschen eilt ja der Ruf voraus, es sei barsch und unfreundlich im Ton. Aber die Sprache bietet uns eigentlich eine Fülle von kleinen Wörtern, die sogenannten Partikeln, die es uns möglich machen, ganz geschmeidig auf den anderen zuzugehen. Wie heißt du denn? Mach es doch. Er weiß immer alles, gell? Das sind diese schönen kleinen Partikeln, von denen wir im Deutschen auch im internationalen Vergleich mit anderen Sprachen sehr, sehr viele verwenden und die wir auch sehr häufig verwenden. Ich würde auch sagen, dass der Satzbau, der viel geschmähte deutsche Satzbau, auch sehr gelenkig, sehr geschmeidig, sehr elastisch ist. Nicht, wenn Sie einen Satz nehmen wie, ich habe ihr das Buch geschenkt, dann müssen Sie nur eines dieser Satzglieder betonen, ohne etwas an der Satzfolge zu ändern und schon haben Sie eine andere Bedeutung. Ich habe ihr das Buch geschenkt, ich habe ihr das Buch geschenkt, ich habe ihr das Buch geschenkt, ich habe ihr das Buch geschenkt. Das ist wirklich nicht schwer. Ich würde sogar sagen, Frau Albart, dass die Rechtschreibung durchaus Vorzüge hat, gerade für den Leser oder die Leserin, wenn wir sehen, dass die Substantive groß geschrieben werden. Das ist eine große Hilfe beim Lesen. Man erkennt sofort im Satz einen ganz wichtigen Bestandteil. Und schließlich letztens auch die Jugendsprache, die zeigt, dass das Deutsche sehr kurz, sehr schnell, sehr witzig sein kann. Kein Ding, dein Ernst, besser ist es. Ja, keine Ahnung, sowas von. Das sind also wirklich auch sehr amüsante, lässige, coole Wortbeiträge, die auch die schnelle Kommunikation ermöglichen, sofern wir den Unterschied zum Bildungsdeutsch kennen. Denn auch die Literatursprache ist natürlich absolut ein Trumpf unserer Sprache. Also das sind einige Vorzüge, die ich jetzt mal aus der Lameng, wie man in meinem Heimatdialekt Kölsch sagt, beigesteuert habe.
Das leuchtet mir alles sehr ein, Herr Kellbrand. Ein Begriff, den Sie auch erwähnen, ist der der Klarheit. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Womit hängt die Klarheit zusammen im Deutschen?
Nehmen wir mal den Unterschied zwischen anschmiegen und anlehnen. Das sind ja zwei Verben. Wir haben sofort eine Vorstellung im Kopf, wie intim oder kameradschaftlich diese Berührung zweier Menschen ist. Und es ist ein sehr, sehr präziser und sehr schöner Unterschied, den wir da machen können. Das erlaubt uns ein sehr ausgefeiltes Vokabular. Das ist sicherlich ein großer Vorteil, auch natürlich letztlich für die Sprache der Wissenschaft, für die Sprache der Philosophie, aber auch überhaupt für die Sprache des technischen oder normalen alltäglichen Lebens. Wenn Sie den Begriff Wertstoffhof nehmen, ist einer meiner Lieblingsbegriffe, das ist schon eine geniale Wortschöpfung, weil der Müll ersetzt wird durch den Wertstoff, was gleichzeitig auch eine Bewusstmachung ist, ja, zusammengesetzt aus Wert und Stoff. Und dann ist es eben nicht die Müllhalde, sondern es ist der Wertstoffhof. Das heißt, es ist auch etwas Besonderes, wo auch eine gewisse Ordnung herrscht und wo man begreift, dass das, was man einfach früher so weggeschmissen hat, eben unbedingt verwertet werden sollte.
Fehlt denn nicht manchmal doch eine Normierung durch eine Akademie, so wie es in Frankreich der Fall ist?
Tja, das kann man sich in der Tat im Moment fragen, wo wir ja auch ein ziemliches Durcheinander in den Personenbezeichnungen haben und unterschiedliche Auffassungen in der Sprachgemeinschaft dazu bestehen. Aber es ist keine deutsche Tradition. Das große Wunder ist für mich eigentlich, dass wir ohne eine solche zentrale Einrichtung trotzdem einen festen grammatischen Kern haben. Wir haben es immer der sprachlichen Freiheit der Sprachgemeinschaft überlassen, die Dinge zu entwickeln und das dann durch Grammatiker richtig zusammengefasst.
Trotzdem sehne ich mich manchmal nach so einer Institution und mir scheint es auch, dass wir doch sehr bereitwillig eingewanderte Wörter übernehmen, was einerseits sehr schön ist, aber andererseits kommt es mir auch manchmal vor, wenn ich Unternehmensberatern zuhöre, die von Challenge sprechen und unbedingt jemanden supporten wollen und von Kolleginnen sprechen, die wirklich nice sind, als kämen sie von einem anderen Stern. Also da scheint doch auch eine gewisse Unsicherheit zu bestehen oder wenig Einfallsreichtum, was das Deutsche dann angeht. Wie sehen Sie das, Herr Kellbrand?
Das ist wirklich schade, dass wir häufig nicht mehr diesen Reflex haben, dass wir fragen, was können wir aus der eigenen Sprache eigentlich für einen Begriff schaffen. Beispielsweise, als es um das sogenannte Social Distancing ging. Wörtlich übersetzt bedeutet es ja, dass wir uns im sozialen Leben distanzieren. Darum ging es doch gar nicht. Es ging im Gegenteil darum, Rücksicht zu nehmen. Was gab es viel Besseres im Deutschen? Abstand halten. Ja. Und ich saß auf einer Eisdiele in Marburg mit Abstand das Beste. Und mit diesem Wort spielten sie. Und das waren nun italienische Einwanderer, die auf diese gute Idee kamen. Also, der Reflex, dass wir Dinge auf Deutsch nennen, Benchmark, Messlatte oder Milestone, Meilenstein, der fehlt uns tatsächlich manchmal. Und deshalb habe ich ja auch dieses Buch geschrieben, um deutlich zu machen, die deutsche Sprache ist eine großartige, eine reichhaltige Sprache, die uns eigentlich alles an die Hand gibt. Und wir sollten versuchen, aus diesem Schatz die Sprache weiterzuentwickeln und sie auch für unseren Alltag, aber auch für spezielle Aufgaben eben zu verwenden.
Roland Kellbrand war das über sein Buch Deutsch, eine Liebeserklärung, die 10 großen Vorzüge unserer erstaunlichen Sprache. Erschienen bei Piper, 256 Seiten für 12 Euro. Vom Lästermaul bis zur Trümmerfrau ist dort alles Mögliche verzeichnet. Nach den Nachrichten kommt Forschung aktuell, da geht es um verspätete Krebsdiagnosen. Einen schönen Nachmittag mit vielen kuriosen Wörtern wünscht Maike Albart.